Da gibt's ja ein abschreckendes Beispiel, was vielleicht alle kennen, das wunderschöne Lied von Jacques Brel, Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment.
Da schwelgen die meisten, denken, ach, was romantisch, wie schön. Das ist ein bitterböses Lied. Das ist wirklich ein abschreckendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Weil hier verliert sich ein Mann, hier verliert er seine Würde. Der wimmert und bettelt am Schluss, lass mich der Schatten deiner Hand sein, lass mich der Schatten deines Hundes sein, bloß ne me quitte pas, bloß geh nicht weg.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Die wohl alltäglichste Form der Opferrolle, in der sich fast jeder Mensch schon einmal wiedergefunden hat, entspringt der Situation, verlassen worden zu sein. Die meisten Verlassenen fühlen sich als Opfer von ihren ehemaligen Partnern oder Bezugspersonen, die sich in ihrer Vorstellung in gefühlskalte, egoistische und lieblose Täter verwandeln. Doch wie finden Verlassene aus dieser Opferrolle heraus? Kerstin Schweighöfer und Dieter Quermann haben in ihrem Buch Herzensbrüche Geschichten von Trennungen und dem Neubeginn danach gesammelt.
Unsere Protagonisten, die haben alle eine große Liebe entdeckt, die Entdeckung der Selbstliebe. Alles kann mir genommen werden, nur meine Würde nicht. Und diese Selbstliebe, die brauchen wir ja alle zum Überleben. Und die haben auch alle Menschen in unserem Buch entdeckt. Helga, indem sie Aktfotos von sich gemacht hat und sich Liebhaber gegönnt hat, nach dem Motto, ich bin immer noch da, ich bin schön, ich lebe, ich bin begehrenswert. Die Susanne ist in den Wald gerannt und hat sich den Schmerz rausgeschrien und hat auch gesagt, einmal habe sich ein Wanderer zu Tode erschrocken, als er den Schmerzensschrei gehört hat.
Oder Frieda zum Beispiel, der eine alte Leidenschaft neu belebt hat. Er hat wieder angefangen, Musik zu machen.
Oder Maria, die hat sich 3 Wochen lang auf einer Watteninsel zurückgezogen, ganz einsam, und hat jeden Tag 4 bis 5 Briefe an ihren noch Ehemann geschrieben, aber nie abgeschickt. Aber die hat sich alles von der Seele geschrieben.
Nicht im Selbstmitleid verhaftet zu bleiben, ist dabei, so Schweighöfer und Quermann, ein wesentlicher Bestandteil der Schmerzbewältigung.
Dann haben sie irgendwann erkannt, Selbstmitleid kann eine Weile gut sein, aber man darf sich nicht drin suhlen. Und auch von falschen Freunden wie Alkohol oder anderen Suchtmitteln, da haben sie sich möglichst schnell wieder verabschiedet. Und das war eben der Punkt, wo sie gesagt haben, ich muss raus aus der Opferrolle. Und dabei kann mir nur einer helfen und das bin ich selbst. Ich muss sehen, dass ich mich selbst aus diesem Sumpf ziehe.
Am Beispiel einer gescheiterten Beziehung erzählen die Autoren Schweighöfer und Quermann auch eine Fallgeschichte eines geglückten Abschieds, der nicht in Hass und gegenseitigen Schuldzuweisungen mündete, sondern eine Form des gelebten Verzeihens verwirklichte.
Die können heute sich nicht vorstellen, dass der andere völlig aus dem eigenen Leben verschwindet. Die können nur nicht mehr miteinander, aber sie sind Freunde geworden. Und die haben eben beide erkannt, was der Anteil am Scheitern ihrer Ehe war und konnten sich verzeihen beim Entlieben.
Und sie haben noch etwas sehr Schönes getan, wozu sie irgendwann fähig waren. Es hat lange Zeit gedauert, aber sie haben sich einen von ihnen selbst sogenannten Verzeihabend gegönnt. Sie haben sich verabredet in einem Restaurant, haben dort wunderbar miteinander gegessen in beinahe romantischer Atmosphäre, sodass man von außen hätte meinen können, da sitzt ein frisch verliebtes Paar oder eines, das einen ganz besonderen Hochzeitstag miteinander feiert. Und an diesem Abend haben sie, wenn man so will, zum ersten Mal miteinander geredet und sich zugehört, ohne einander Vorwürfe zu machen, sondern sie haben sich tatsächlich gegenseitig verziehen. Und es war für sie eine Befreiung. Und damit die Möglichkeit zu einem Neustart dieser Beziehung. Nicht im Sinne von Partnerschaft, sondern im Sinne von Freundschaft.
Bei der Arbeit mit männlichen Jugendlichen, die Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch wurden, stößt der Bereichsleiter für Opferschutz und Prozessbegleitung der Männerberatung Wien, Hubert Steger, immer wieder auf eine ähnliche Problematik. Männliche Jugendliche haben offensichtlich größere Schwierigkeiten, über ihre Opfererfahrungen zu sprechen als Mädchen. Das Schweigen aufzubrechen ist auch hier oberstes Gebot.
Um eben aus einer Opferrolle rauszukommen, sagen wir zum Beispiel Burschen, das, was sie konkret selbst an Schritten machen können, wie sie selbst handeln können, daran arbeiten wir. Das kann für einen Buben sein, der in der Klasse gemobbt wird zum Beispiel, dass er aufhört zu schweigen, sondern dass er eben anfängt zu reden mit seinen Eltern, mit den Lehrerinnen, dass er sein Leid schildert. Und dann wird er nach und nach merken, dass ihn das stärkt und dass dieses Handeln was bewirkt. Er fühlt sich dann auch, merkt dann auch, ich kann was tun.
Für Hubert Steger sind dabei nicht zuletzt Gesellschaft und Medien gefragt, ein anderes Männerbild zu vermitteln.
Das, was sinnvoll wäre und was uns eigentlich auch in der Männerwelt ein Stück weit fehlt, ist diese Weitergabe, dass Männer sich auch darum kümmern, dass eben Gewalt ein Ende hat, dass Gewalt beendet wird, dass Gewalt auch von Männern als schlecht angesehen wird, auch als solches benannt wird, dass Wege aufgezeigt werden, wie man das auch anders lösen kann, wie man Konflikte auch anders lösen kann. Da ist jetzt die Männerwelt jetzt nicht so üppig damit ausgestattet. Und wäre aber sinnvoll und wäre möglich und die Weitergabe von Generation zu Generation, auch von zum Beispiel einer fürsorglich gelebten Vaterschaft, in der Väter als Männer wahrgenommen werden, Männer, die auch stark im Leben stehen und gleichzeitig aber auch eine Fürsorglichkeit haben gegenüber den Kindern und wo Buben dann auch Modelle sehen.
In Bezug auf die Opferrolle haben jedoch nicht nur Burschen große Schwierigkeiten, über ihre Situation zu sprechen, sondern Jugendliche beiderlei Geschlechts. Nicht umsonst setzen sie sich nicht selten mit dem Schimpfwort »du Opfer« gegenseitig herab. Opfer zu sein ist alles andere als cool, was die therapeutische Kommunikation mit Opfern von physischer oder psychischer Gewalt erschwert. In Zeiten von Twitter und Facebook sind Jugendliche aber auch vermehrt dem sogenannten Cybermobbing ausgesetzt, bei dem Jugendliche mit verletzenden Postings fertig gemacht werden. Christiane Atzmüller vom Institut für Soziologie der Universität Wien beschäftigt sich seit Jahren mit den Möglichkeiten für potenzielle Opfer, sich gegen Cybermobbing zur Wehr zu setzen. Cyberheroes, Making Cyberheroes oder United Against Hate heißen die Projekte, in denen es um sogenannte Counter-Speech-Techniken geht. Den negativen und aggressionsbehafteten Erzählungen sollen hier positiv konnotierte Narrative entgegengestellt und im Netz verbreitet werden. Im übergeordneten Sinn geht es dabei um die Frage, wie Jugendliche im Internet Zivilcourage erlernen und an den Tag legen können. Humoristische oder satirische Postings sind dabei eine nicht zu unterschätzende Waffe, wie Christiane Atzmüller erläutert.
Da gibt es eben viele Ansätze, die eben sehr viel mit Humor zu tun haben, wo sie eben versuchen, diese angreifenden negativen Inhalte ein bisschen zu entkräften oder die Dynamik herauszunehmen, weil sie eben genau auf dieser humoristischen Ebene eben diese Gegenerzählungen steuern. Und wir versuchen das immer runterzubrechen auf Jugendliche in einer ganz konkreten Interaktion. Und wir haben da zum Beispiel jetzt Online-Rollenspiele mit den Jugendlichen gemacht. Das heißt, wir haben Übergriffe inszeniert. Und die Jugendlichen haben jetzt einmal in der ersten Phase versucht, was glauben denn sie, was am wirkungsvollsten ist, was man da machen kann.
Eine andere Möglichkeit, sich gegen Mobbing zur Wehr zu setzen, besteht im Posten von Gesetzestexten. Damit sollen sogenannte Hassposter darauf hingewiesen werden, dass ihre beleidigenden Veröffentlichungen strafrechtliche Konsequenzen haben können.
Ich kann einen Gesetzestext posten, dass ich sage, okay, das, was du machst, ist Mobbing, Paragraph so und so, viel, so. Dafür kriegst du diese Strafe. Von dem, wenn du nicht aufhörst, das zu machen, riskierst du, dass ich das melden werde oder sowas.
Die Soziologin Christiane Atzmüller beschreibt anhand eines Beispiels von Zivilcourage eines jungen Mädchens auch die gefährliche Tendenz, dass zur Medienkompetenz junger Leute heute auch eine Form von Abgebrühtheit dazuzugehören scheint.
Es gab schon zum Beispiel Mädchen, die mir erzählt haben, ich sage immer was und ich verteidige immer das Opfer im Internet. Aber dann kommt meistens dazu, weil ich bin das gewohnt, dass ich beschimpft werde, ich halte das aus. Und das weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich als ganz gelungenes Beispiel werten würde, dass ich sage, okay, dann muss ich hinnehmen, dann beschimpft zu werden.
Zivilcourage kann jedoch auch im Internet gelebt werden, folgert die Soziologin Atzmüller. Dabei können Beratungsstellen wie Safer Internet sehr hilfreich sein.
Ein Beispiel kenne ich auch von Safer Internet, wo ein Bursch bemerkt hat, da wird ein Mädchen fertig gemacht, auch mit Nacktbildern, sich dann an Safer Internet gewandt hat und gesagt hat, da ist was nicht in Ordnung, bitte schaut's dahin.
Den Mut, über die eigene Opferrolle auch in aller Öffentlichkeit zu sprechen, haben zunehmend auch mehr Frauen, die Opfer sexueller Gewalt oder Belästigung geworden sind. Die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik beschäftigt sich vornehmlich mit Fragestellungen zu den Themen Hass, Lügen und Mobbing in der digitalen Welt. So betont sie etwa im Zuge der MeToo-Debatte die Wichtigkeit, über Opfererfahrungen nicht zu schweigen.
Wenn ich mir Hashtags wie MeToo ansehe, dann sind die ja gestartet worden, um zu zeigen, mir ist das auch schon passiert. Ich habe vielleicht einen sexuellen Übergriff oder zumindest eine sexuelle Belästigung oder etwas Sexistisches erlebt. Und was ich da mache, ist nicht nur zu zeigen, hallo, ich bin Betroffene, sondern ich verweigere, still zu sein. Und das ist, glaube ich, ein großes Element vieler feministischer Kampagnen, dass man sagt, du würdest mich gern still machen. Du hättest gern, dass wir das nicht thematisieren, aber den Gefallen machen wir dir nicht.
Im Zuge der Aufarbeitung sexistischer Erfahrungen hat ein österreichisches Magazin ein Video mit und über Journalistinnen produziert, die sich darin über sexistische Rückmeldungen von Postern äußern.
Ich kann mich erinnern, bei mir hat irgendein User auf Twitter geschrieben gehabt, Brodnik hat enorm viel Sand in ihrer Vagina. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich das ansprechen soll, weil es ekelhaft ist und normalerweise rede ich nicht über solche Sachen. Aber man zeigt mit dem Ansprechen, dass man sich nicht einfach so kleinkriegen lässt. Also ich bin quasi nicht still, sondern ich nehme mir heraus, selbst drüber zu reden und ich eigne mir das an. Also ich verweigere, dass über mich geredet wird, sondern ich rede darüber.
Auch der Fall Kampusch hat gezeigt, wie wichtig die Frage ist, wer über das Opfer spricht und in welcher Form. Die Herrschaft über den eigenen Opferdiskurs hätte im Fall Kampusch einige selbsternannte Retter vor den Kopf gestoßen, wie die Autorin Kirstin Breitenfellner erläutert.
Das Interessante am Fall Kampusch war, dass sie erstmal zunächst in den Medien als ein zweites Mal viktimisiert worden ist, dass sie dann aber versucht hat, die Herrschaft über ihren Diskurs zurückzugewinnen und dann sich nicht so verhalten hat, wie die Medien das von einem Opfer erwarten. Also ein Opfer hat ja hilflos zu sein und die selbsternannten Opferretter, so nenne ich die, sich für Opfer stark machen, um dann Täter zu verfolgen. Dieser Diskurs beruht ja darauf, dass man immer besser weiß, was für das Opfer gut ist und für das Opfer sich aufschwingt, zu sprechen.
Die Autorin und Journalistin Kirstin Breitenfellner hat sich in ihrem Buch »Wir Opfer – Warum der Sündenbock unsere Kultur bestimmt« eingehend mit der Darstellung von Opfern in den Medien beschäftigt. Für die Autorin ist ein höheres Maß an Selbstreflexion von Medien in Bezug auf Opferberichterstattung dringlich vonnöten.
Erstens geht es darum, für mich, sich rational über die Begriffe zu verständigen, Opfer und Täter, und die Täter auch nicht immer woanders zu suchen. Also das ist das klassische hirnlose Facebook-User, der einfach wahllos Leute beschimpft und nicht merkt, was er damit anrichtet, weil derjenige, der jetzt gerade seinen Rufmord erlebt hat, ja weit weg ist. Das beruht alles auf so einer Art Selbstgerechtigkeit und es ist immer eine gefährliche Sache, die Selbstgerechtigkeit. Und dass wir uns in den Medien bewusst sind, was Medienberichterstattung bewirkt, zum Beispiel in Bezug auf Terror, der funktioniert ja nur, wenn er berichtet wird. Niemand kann Interesse daran haben, zwei Unschuldige am Weihnachtsmarkt umzubringen oder 20 oder 200 Unschuldige, wenn darüber nicht berichtet wird. Das heißt, es sind Inszenierungen für die Medien, wo die Medien auch zu Mittätern werden.
Um aus diesem sogenannten Drama-Dreieck auszusteigen, rät die Autorin Breitenfellner den Medien zu einer selbst auferlegten Zurückhaltung. Damit verweigerten sie den Tätern, was diese sich insgeheim am meisten wünschen: durch ihre Tat berühmt zu werden.
Der Appell an die Medien wäre, sich zurückzuhalten mit der Berichterstattung beziehungsweise auch mit der Heroisierung der Täter. Also das heißt, das sogenannte Herostratgesetz ist ja schon oft gefordert worden. Barack Obama hat es versucht einzuhalten bei dem Attentat von Aurora. Besagt, dass man eben jemandem nicht die Gelegenheit gibt, durch solch einen Gewaltakt berühmt zu werden und dass der Name des Täters und auch das Bild verschwiegen wird in den Medien und dass eben nicht, wie das beim Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Berlin war, dass der dann wochenlang sein großes Gesicht die Cover der Zeitungen geziert hat.
Exit-Strategien aus der Opferrolle sind indes nicht nur in privaten oder medienpolitischen, sondern auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen mehr als gefragt. Wiewohl in Österreich die These vom ersten Opfer Nazi-Deutschlands so lange nachwirkte, ist die Überwindung dieser Opferrolle in gesellschaftspolitischer Hinsicht schließlich gelungen.
Wenn man eine Zwischenbilanz ziehen würde, dann ist es zum einen die Abkehr von der These von Opfer Österreich, erstes Opfer des Nationalsozialismus 1938.
Die Historikerin Heidemarie Uhl beschreibt, wie wichtig dabei die Identifikation mit den Opfern des Nationalsozialismus war.
Im Sinne von auf ihrer Seite stehen, die Geschichte durch ihre Erfahrungen wahrnehmen und nicht durch die Erfahrungen der ehemaligen Nationalsozialisten und deren Rechtfertigungsargumente zu übernehmen. Also das sehe ich nicht als Identifikation, sondern als notwendige Position, die Geschichte des Opfers einzunehmen.
Die Selbstzuschreibung als Opfer war indes nicht nur für Österreich zur Herausbildung einer nationalen Identität von großer Bedeutung. So war in Deutschland der Mythos entstanden, die deutsche Nation sei aus den Opfern der napoleonischen Kriege geboren worden. In Spanien führte der deutsche Luftangriff auf Guernica zu einer Art Mythos von der Opferung der spanischen Zivilbevölkerung. Aber auch die historische Figur der Jeanne d'Arc ist in Frankreich mit einem Opfermythos verbunden. Für die Historikerin Heidemarie Uhl sind derartige Opfermythen mit demokratischen Staaten jedoch schwer vereinbar.
Diese Form des Opferstatus, und das zeigt ja die Geschichte der österreichischen Variante, lässt sich einfach in keiner Weise halten. Das ist eine Rechtfertigung, die dazu abzielt, eben gerade nicht demokratische und nicht liberale Wertorientierungen in der Gesellschaft zu stärken.
Die Auswege aus derartigen Opferrollen lägen im Aufbrechen des Schweigens und in einer breiten Debatte und Reflexion, wie der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell erläutert.
Eine ahistorische Lebensweise wird uns letztlich immer schaden, weil sie uns zu Opfer von Mythen macht. Ich kann ein Opfer in der Gegenwart werden, wenn ich die Mythen, die eine Gesellschaft mit sich bringt, aus unterschiedlichen Gründen entstehen, wenn ich die nicht versuche aufzubrechen.
Mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa haben indes die Opfermythen und selbsternannten Retter, die das Volk vor dem vermeintlichen Niedergang bewahren wollen, eine Renaissance erlebt. Einerseits inszenieren sich Rechtspopulisten als Opfer eines wie auch immer gearteten übermächtigen politischen Establishments. Andererseits geben sie vor, das Volk durch einen vermeintlichen Migrationsstopp davor zu bewahren, zu einer Minderheit im eigenen Land zu werden. Für die Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer kann nur eine breit geführte Debatte und Reflexion über derartige Zusammenhänge dazu führen, ein Bewusstsein über Opferrollen und ihre Funktionsweise zu schaffen.
Als europäische Gesellschaften, westeuropäische Gesellschaften, müssen wir Möglichkeiten finden, darüber nachzudenken, was hat eigentlich zu der Brutalisierung der öffentlichen Sphäre geführt. Und da haben wir ganz unterschiedliche Elemente. Wir müssten mediensensibel sein. Wir müssen aber eben auch sensibel sein, was neoliberale Veränderungen angeht. Und da ist es wichtig, dass unterschiedliche Akteure Reflexionsprozesse anstoßen und dass wir Reflexionsräume schaffen.
Ein geschärfter Blick darauf, wie Opfer instrumentalisiert werden können, kann ebenso wie eine geschärfte Sprache dazu beitragen, sich besser und ergebnisorientierter über Opfer- und Täterrollen zu verständigen.
Ich glaube nicht, dass die Opferungen aufhören werden in absehbarer Zeit. Und auch Medien beruhen ja auf Opferungen. Aber ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob man sich dessen bewusst ist, wie man die Wörter verwendet, aber auch welches Gefahrenpotenzial darin schwebt. Also auch wenn man Täter anprangert, dass man sie wiederum zu Opfern machen kann.
In Zeiten einer neuen Solidarität, die der Umgang mit dem Coronavirus auch mit sich gebracht hat, kommt jedoch auch eine positiv besetzte Form des Opfers zum Vorschein. Der Theologe Wolfgang Palava zitiert in diesem Zusammenhang den Philosophen Jürgen Habermas, der in einem öffentlichen Gespräch über die friedenstiftende Funktion des Aufopferns nachdachte.
Gesellschaftliche Solidarität braucht zumindest die Hingabebereitschaft von Menschen, nicht jetzt also im Sinne der Wehrpflicht oder im Sinne nationalistischer Propaganda Menschen zum Opfer zwingen, sondern dass wir eine Kultur brauchen, wo Menschen immer wieder bereit sind, für andere etwas zu tun, auf eigene Dinge zu verzichten. Und Habermas beschreibt die Probleme der Globalisierung, er nennt es eine entgleisende Modernisierung, wo Solidarität unter den Menschen schwächer wird, und ohne Solidarität kann es auch keine gute, menschengerechte Demokratie geben. Und dann sagt er, was für mich ganz spannend war, dass wir eine Kultur brauchen, in der die Menschen freiwillige Opfer darbringen, wozu wir sie aber nicht zwingen dürfen, sondern diese Opfer können den Menschen, jetzt wörtlich Habermas, nur angesonnen werden.
Versteht man Gesellschaften wie Partnerschaften in größeren Zusammenhängen, so kann ein vergleichender Blick auf die Entstehung von Krisen in Beziehungen hilfreich sein. Das Schweigen war jedenfalls noch nie ein guter Ratgeber, wenn es darum ging, Beziehungen zu retten, meint der Autor Dieter Quermann.
Das ist ja eine wesentliche Erkenntnis dieses Buches. Sie haben alle nicht miteinander gesprochen. Sie haben alle nicht über sich gesprochen, das, was sie sich wünschen, das, was sie sich vorstellen, das, was sie erwarten von dem anderen, sondern sie haben geschwiegen. Und man hätte dieses Buch auch das Schweigen der Paare nennen können, weil sie alle es nicht hinbekommen haben, offen mit dem anderen über das zu reden, was sie von ihrer Partnerschaft und von dem anderen erhoffen.